Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Gespanntes Warten auf Antworten. Das neue Gutachten erstellt von der Kanzlei Björn Gerke über die Aufarbeitung sexueller Gewalt in der katholischen Kirche wird am 18. März vom Erzbistum Köln vorgestellt. Christiane Florin sprach mit Bernhard Sven-Anod, Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen, über bischöfliche Pflichten. Und Moin und Salam, der Fotojournalist Julius Matuschik hat eine mediale Online-Reportage über Islam und Muslime ins Netz gestellt. Mit den Bildern versucht er, einen lebensnahen Islam in Deutschland nachzuzeichnen. Am nächsten Donnerstag stellt das Erzbistum Köln ein Gutachten vor. Darin wird unter anderem untersucht, wie Verantwortliche mit Missbrauchsbeschuldigungen umgingen. Erzbischof Rainer Maria Wölki hat angekündigt, dass Leitungspersonen zeitweise ihren Aufgaben enthoben werden könnten, wenn sie ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind. Aber worin besteht die Pflicht? Was schreibt das Kirchenrecht vor? Christiane Florin hat mit Bernhard Sven-Anod, Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen, gesprochen.
Nehmen wir an, Sie seien Bischof und erfahren von Missbrauchsbeschuldigungen gegen einen Priester. Wie sieht da ein pflichtgemäßes Verhalten aus?
Jede wenigstens wahrscheinliche Kenntnis einer Straftat, die ein Diözesanbischof erhält, muss nach geltendem Kirchenrecht in einer sogenannten Voruntersuchung geprüft werden. Die Voruntersuchung ist noch kein Gerichtsprozess oder Ähnliches. Also es müssen noch keine Beweise erhoben werden, aber es muss eben geprüft werden, ob der Anfangsverdacht erhärtbar ist. Und am Ende dieser Voruntersuchung steht dann die Entscheidung, ob ein Strafverfahren durchgeführt werden kann oder muss. Aber diese Voruntersuchung ist in jedem Fall verpflichtend bei, so sagt der Gesetzestext, jeder wenigstens wahrscheinlichen Kenntnis, also jedem Anfangsverdacht.
Welche Rolle spielt die Meldung nach Rom? Muss das sofort nach Rom gemeldet werden, bevor die Untersuchung eingeleitet wurde?
Nein, die Meldepflicht nach Rom besteht seit dem Jahr 2001 nach Abschluss der Voruntersuchung. Das heißt, die Voruntersuchung ist immer noch Sache des Diözesanbischofs. Aber nach Ende der Voruntersuchung, also dann, wenn es um die Entscheidung geht, wird ein Verfahren geführt und wenn ja, auf welchem Verfahrensweg? Diese Entscheidung ist seit 2001 bei der Kongregation für die Glaubenslehre angesiedelt. Das hat Papst Johannes Paul II. Verfügt. Das heißt, am Ende einer Voruntersuchung muss eine Meldung über deren Ergebnis gemacht werden, unabhängig davon, ob der Verdacht erhärtet werden konnte oder sich möglicherweise als nicht plausibel herausgestellt hat, zum Beispiel, weil man nachweisen kann, dass der Täter zum behaupteten Tatzeitpunkt außer Landes war oder Ähnliches.
Missbrauch an Minderjährigen ist eine Straftat im Kirchenrecht, im CIC. Diese Straftat wird aber an einer interessanten Stelle einsortiert, nämlich dort, wo zum Beispiel auch von der Beziehung eines Priesters zu einer erwachsenen Person die Rede ist. Der einschlägige Kanon ist der 1395 und darin heißt es, ein Kleriker, der sich auf andere Weise gegen das sechste Gebot des Dekalogs verfehlt hat, soll, wenn nämlich er die Straftat mit Gewalt durch Drohungen öffentlich oder an einem Minderjährigen unter 16 Jahren begangen hat, mit gerechten Strafen belegt werden, gegebenenfalls die Entlassung aus dem Klerikerstand nicht ausgenommen. Also Missbrauch ist ein Verstoß gegen das sechste Gebot und das lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Warum steht das so da an dieser Stelle?
Also vielleicht darf ich vorweg sagen, dass unter dem Etikett Verstoß gegen das sechste Gebot kirchlich, obwohl das sechste Gebot ja tatsächlich nur Ehebruch enthält, aber kirchlich alle Formen von Sexualvergehen gefasst werden. Und warum der sexuelle Missbrauch an Minderjährigen im geltenden kirchlichen Gesetzbuch an dieser Stelle einsortiert worden ist, ergibt sich in der Zusammenschau mit dem ersten Paragraphen, den Sie jetzt nicht zitiert haben, und mit dem Kanon, der davor steht, dem Kanon 1394. Da wird nämlich ein Eheschließungsversuch eines Klerikers mit der automatischen Suspension bestraft. Dann folgt im Paragraphen 1 von 1395 ein eheähnliches Verhältnis, das Ärgernis erregt. Auch dafür wird die Suspension angedroht, allerdings nicht automatisch. Und dann kommt der 1395-2 und da steht dann das, was Sie gerade zitiert hatten, auf andere Weise. Also nicht durch einen Eheschließungsversuch und nicht durch ein eheähnliches Verhältnis, sondern zum Beispiel also eine Straftat gegen das sechste Gebot mit Gewalt, durch Drohung oder eben an einen Minderjährigen. Das heißt, der Kanon 1395 ist im kirchlichen Gesetzbuch so etwas wie ein Auffangparagraf im Paragraphen 2 für alle weiteren und rechtssystematisch in diesem Kontext also minderschweren Verstöße eines Klerikers gegen das sechste Gebot, also eines Zölibatsverstoßes. Darum geht es ja hier im Kern. Das spricht nicht für eine kirchliche Gewichtung des sexuellen Missbrauchs als besonders schwere Straftat, sondern es ist in diesem Kontext eine nachrangig schwere Straftat, die zudem ja auch nur mit einer gerechten Strafe bedroht wird.
Warum ist das so angesichts einer Debatte, die ja nun seit mindestens 20 Jahren auch im Vatikan angekommen sein müsste, nach den Enthüllungen des Boston Globe zum Beispiel?
Ja, es hat ja eine Veränderung gegeben, durchaus seit den Jahren 2001 in verschiedenen Graden. Der Kanon 1395-2 steht zwar noch so im Gesetzbuch, gilt aber nicht mehr in diesem Wortlaut, sondern er ist substanziell verändert worden durch die sogenannten Normen über die schwerwiegenderen Straftaten in der Kirche. Erste Fassung 2001, zweite Fassung 2010 und inzwischen nochmal erweitert. Aber auch in diesen Neufassungen, die eben reagieren auf ja, das bischöfliche Versagen im Umgang mit sexuellem Missbrauch, aber möglicherweise eben auch auf die öffentlichen Skandale, ist es dabei geblieben, dass sexueller Missbrauch an Minderjährigen und inzwischen auch an Menschen mit eingeschränktem Vernunftgebrauch weiterhin eine Klerikerstraftat ist. Also dieselbe Straftat, die ein Ordensmann, der nicht mindestens Diakon ist oder die zum Beispiel eine Ordensschwester begeht, sind kirchenrechtlich keine Straftaten. Dabei ist es geblieben und es ist nach wie vor ein Straftatbestand gegen die Sitten, also nicht etwa gegen Freiheit und Leben des Menschen. Diese Kategorie kennt das Kirchengesetzbuch nämlich durchaus auch und sortiert dort Tötung, Verstümmelung und Abtreibung ein.
Für diejenigen, die nicht so im katholischen Kirchenrecht, im katholischen System drin sind, ist das schwer zu verstehen. Also nochmal die Frage, warum diese Gewichtung, warum ist es eigentlich nur ein Sittlichkeitsverstoß?
Ich vermute, dass nach wie vor das vorrangige Interesse auch des Normgebers, des Gesetzgebers in der katholischen Kirche ist, hier die Einhaltung der kirchlichen Sexualmoral und des Zölibats durch Kleriker sicherzustellen. Also die kodikarische Einsortierung signalisiert klar, es geht hier um die Sanktionierung von Zölibatsverstößen und der Eheschließungsversuch ist der am stärksten nach außen wahrnehmbare und damit der am meisten und am schnellsten ärgerniserregende. Der zieht die schwerste Strafe nach sich. Und die übrigen Straftaten sind durchaus auch Straftaten, aber eben weniger skandalträchtig. So hat man es wahrscheinlich 1983 noch gesehen. Diese Einschätzung hat sich inzwischen verändert, deshalb die Aufnahme des Tatbestandes eben in die Norme de Graviobus Delictis. Aber nach wie vor hat der Gesetzgeber sich auch durch die öffentliche Aufmerksamkeit nicht dazu veranlasst gesehen, die Straftat zum Beispiel zur generellen Straftat zu machen. Rechtspolitisch wäre das zumindest ein Signal, denn auch Abtreibung oder Tötung sind ja kirchenrechtliche Straftaten. Nach wie vor scheint die kirchliche Rechtsordnung geprägt von der Perspektive, den Schutz des Rufs der Kirche vorrangig zu behandeln. Und das geschieht, indem Ärgernis oder öffentliche Unruhe aufgrund von Klerikerverstößen möglichst gering gehalten werden soll.
Zurück zur Rolle des Bischofs. Sie haben vorhin gesagt, seit 2001 muss das Ergebnis einer Voruntersuchung nach Rom gemeldet werden. Jetzt wissen wir, dass das nicht immer erfolgt ist, dass das nicht konsequent geschehen ist. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass hier Vorgaben des Universalkirchenrechts nicht eingehalten worden sind. Wobei man dazu sagen muss, dass auch die römische Kurie bis 2010, 11, 12 noch die Auskunft gegeben hat, sondern bei einer Voruntersuchung, die den Anfangsvergleich entkräftet hat, sei eine Meldung nicht erforderlich. Das deckt sich nicht mit dem Wortlaut des Gesetzes seit 2001. Und die Kongregation für die Glaubenslehre hat in einem Vademecum, also einer Handreichung zur Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs, im Jahr 2020 auch klargestellt, durch dieses Vademecum wird kein neues Recht geschaffen, sondern nur das Geltende erklärt. Und dort wird durchaus daran erinnert, dass tatsächlich immer zu melden ist. Ausnahmen seien nur denkbar, wenn etwa sich erweist, dass das mutmaßliche Opfer nicht minderjährig war, der beschuldigte Täter sich nachweislich nicht am Ort der Straftat bestand, also in wirklich ganz offenkundigen Fällen, könne man von einer Meldung absehen. Aber auch dann sei es empfehlenswert, ratsam, über diese Entscheidung eine gründliche Notiz anzufertigen und auch darüber Meldung zu erstatten. Wer sagt, es habe nicht gemeldet werden müssen, bewegt sich zumindest nicht auf dem Boden des geltenden Rechts.
Aber wenn sich jetzt herausstellt, ein Bischof hat das nicht gemeldet, was unternimmt Rom denn dann, um entweder das einzufordern oder diesen Bischof zu bestrafen?
Also die Nichtmeldung ist keine Straftat. Nicht jeder Rechtsverstoß ist ja eine Straftat. Es handelt sich dann gegebenenfalls um eine Amtspflichtverletzung. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Fällen, in denen sich Diözesanbischöfe auf diese Auskunft eben auch der Kongregation berufen haben, in offenkundig nicht plausiblen Fällen von einer Meldung abzusehen. Ja, in einem solchen Fall lag ja keine Vertuschungsabsicht vor, sondern die Bischöfe wähnten sich auf dem Boden des Rechts. In solchen Fällen wird aktuell durchaus von einigen Diözesen dann Nachmeldung erstattet. Und damit ist das bereinigt. Zu unterscheiden davon ist der Fall, in dem ein Bischof eine Meldung erhält und ihr nicht nachgeht oder ihr lediglich so anfanghaft nachgeht, dass er sich danach berufen kann. Also meinetwegen hat der Beschuldigte den Angaben des Betroffenen widersprochen und damit wird die Tat als nicht plausibel gewertet und ad acta gelegt. Das ist eben ein Handeln, das geeignet ist, als Vertuschung gewertet zu werden. Hier wurde bisweilen ja nicht mal eine Voruntersuchung durchgeführt. Und damit umgangen, nachher melden zu müssen. Hat eine andere Qualität, als wenn am Ende einer offenkundig nicht glaubwürdigen Beschuldigung die Sache nur zu den Akten genommen wurde.
Was ist Vertuschung, kirchenrechtlich gesehen?
Vertuschung ist kirchenrechtlich keine Straftat und insofern finden Sie auch keine Tatbestandsbeschreibung im geltenden Kirchenrecht. Es gibt allerdings aus dem Jahr 2019 ein apostolisches Schreiben in Form eines sogenannten Motu Proprio, also es hat Gesetzeskraft, von Papst Franziskus, in dem er Verhaltensweisen auch als Disziplinarvergehen meldepflichtig macht und insofern verfolgbar macht, die, so heißt es da drin, in Handlungen oder Unterlassungen bestehen, die darauf gerichtet sind, zivile Untersuchungen oder kirchenrechtliche Untersuchungen gegenüber einem Kleriker und so weiter zu beeinflussen oder zu umgehen. Also das wird man als die geltende kirchliche Umschreibung für Vertuschung verstehen dürfen.
Das ist, also, ihr seid das Licht der Welt, das apostolische
Schreiben. Das ist genau, Vos Estis Lux Mundi aus dem Sommer 2019. Damit ist Vertuschung nicht zu einer Straftat gemacht, aber anzeigepflichtig und damit kirchenrechtlich durchaus verfolgbar auf der Ebene des Disziplinarrechts.
Kommen wir zu den Strafen. Die Entlassung aus dem Klerikerstand ist die Höchststrafe. Ein beliebtes Mittel war lange die Versetzung von Beschuldigten. War diese Versetzung ein Verstoß gegen Kirchenrecht? Und wäre sie es heute?
Also es gab lange keine Strafverfolgungspflicht in der katholischen Kirche. Das muss man dazu sagen. Wann immer sich ein Bischof in der Lage sah oder vermeintlich in der Lage sah, die sogenannte Gerechtigkeit wiederherzustellen und den Täter zu bessern, indem er zum Beispiel durch Ermahnung, Verweis oder auf anderem Wege dafür sorgte, konnte er bis 2001 von einer Strafverfolgung absehen. Die Gerechtigkeit wiederhergestellt und der Betroffene gebessert wurde sicherlich nicht dadurch, dass man ihn einfach nur auf eine andere Pfarrstelle versetzte oder ihm dreiwöchige Exerzitien auferlegte. Aber tatsächlich, ja, galt aufgrund dieses Kanon 1341 keine Strafverfolgungspflicht. Insofern könnten sich Bischöfe durchaus berechtigt gesehen haben, eben von einem Verfahren abzusehen. Aber wie gesagt, die bloße Versetzung, möglicherweise sogar noch ohne die neue Gemeinde über die Beschuldigung oder vielleicht sogar die nachgewiesene Tat zu informieren und damit dort Kinder und Jugendliche möglicherweise einer realen Gefahr erneut auszusetzen durch diesen Täter, das war sicher nie rechtmäßig.
Und trotzdem ein gängiges Mittel.
Ist es passiert, nachweislich, und zwar weltweit. Lange war die Sensibilität kirchlicher Amtsträger in Bezug auf das, was sexueller Missbrauch mit Kindern und Jugendlichen und zwar gegebenenfalls lebenslang macht, vorsichtig formuliert unterentwickelt. Man dachte,
das heißt,
man
die haben nicht gewusst, dass das etwas Schlimmes ist, dass da Kindern und Jugendlichen großes Leid angetan wurde?
Die wenigen Bischöfe, die sich in der Regel als mittlerweile nicht mehr im Amt befindliche, dazu geäußert haben, haben das zumindest so gesagt in Interviews. Es waren ja nie nur Entscheidungen der einzelnen Diözesanbischöfe, die tragen die Letztverantwortung. Aber solche Fälle sind in den Diözesen ja durchaus in einem größeren Kreis besprochen worden, die dann Personalrunde, Personalkonferenz oder ähnlich hießen. Und auch spätere Bischöfe, die in solchen Konferenzen saßen, haben gesagt, es sei ihnen damals nicht klar gewesen. Ob und inwiefern das glaubhaft ist oder vielleicht doch eine Schutzbehauptung, das vermag ich nicht zu beurteilen. Möglicherweise war auch die Bereitschaft, das wahrzunehmen, überlagert von dem kirchlichen Reflex, dass hier Skandal droht und insofern der Ruf der Kirche vorrangig zu schützen ist. Auch das muss man zumindest einkalkulieren.
Im Erzbistum Köln wird nur bekanntermaßen ein Gutachten der Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel nicht veröffentlicht. Dieselbe Kanzlei hat für das Bistum Aachen ein Gutachten gemacht. Das ist veröffentlicht und für jedermann einsehbar. Und es gibt in diesem Gutachten einen Teil mit Empfehlungen. Und in diesem Teil schlagen die Anwälte vor, das Kirchenrecht zu verändern, also was ihre Disziplin betrifft. Sie schlagen vor, das schützenswerte Gut solle nicht mehr der Zölibat sein, sondern auch die sexuelle Selbstbestimmung des Menschen, des Betroffenen. Die Betroffenen bekämen damit Rechte. Was halten Sie davon?
Das ist eine Empfehlung, die nicht erst die Kanzlei WSW formuliert hat, sondern die Kirchenrechtswissenschaftlerinnen und Kirchenrechtswissenschaftler schon verschiedentlich und mehrfach gesagt und geschrieben haben. Dem katholischen Kirchenrecht fehlt bis heute also auch nach den Revisionen 2001, 10 und den kleineren Veränderungen zwischendurch, fehlt nach wie vor eine Opferperspektive. Das muss man so diagnostizieren. Da sind sich Kanonistinnen und Kanonisten, natürlich nicht alle, aber doch viele, einig in dieser Einschätzung. Das wäre zumindest ein rechtspolitisches Signal, dass Kirche hier dazugelernt hat, eine solche Veränderung.
Und wenn das in so einem Gutachten steht, das von einem Bistum selbst in Auftrag gegeben wurde, in einer Empfehlung, meinen Sie, das hat dann eine andere Wirkung, als wenn das Teil einer Debatte unter Kirchenrechtlerinnen und Kirchenrechtlern ist?
Das kann ich nicht einschätzen. Grundsätzlich würde ich für die Kanonistinnen und Kanonisten die fachliche Expertise vorrangig vor Juristen beanspruchen, die sich im weltlichen Recht zugegebenermaßen besser auskennen. Es kann den Vorschlag aus der Kanonistik vielleicht wirksam flankieren und insofern Bischöfe möglicherweise dazu bewegen, in dieser Hinsicht einmal beim Papst einen entsprechenden Vorstoß zu wagen und genau das anzuregen. Das kirchliche Strafrecht befindet sich seit mittlerweile etwa 10 Jahren in der Revision. Dem Vernehmen nach soll in der Neufassung, also der Entwurf liegt wohl fertig vor, wann er in Kraft tritt, wissen wir noch nicht, soll in der Neufassung eine solche Verlagerung des Straftatbestandes vorgesehen sein, heißt es.
Sie hörten Christiane Florin im Gespräch mit Bernhard Sven Arnoth, Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Inzwischen leben in Deutschland Millionen Muslime in der zweiten, dritten und vierten Generation und die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, löst nach wie vor heftige emotionale Diskussionen aus. Aber wie sieht dieser Islam in Deutschland aktuell überhaupt aus und wie die Lebensrealität von Musliminnen und Muslimen hierzulande? Der Fotojournalist Julius Matuschek beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Fragen. Als Mitarbeiter an der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft der Goethe-Universität Frankfurt hat er jetzt mit dem Titel Moin und Salam eine multimediale Online-Reportage mit eigenen Bildern, historischem Bildmaterial sowie Audio- und Videobeiträgen, die er mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen verzahnt hat, ins Netz gestellt. Damit soll ein differenziertes Bild des Islams und der Muslime in Deutschland nachgezeichnet werden, sagt Andrea Schwietzer. Sie hat sich das multimediale Projekt angesehen.
Da war dieses Bild, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von 1930. Zu sehen ist eine große Gruppe von Menschen vor dickwandigen, orientalisch geschwungenen Fensterbögen. Frauen in Pelzkragenmänteln und schwarzen Schnürschuhen, Männer in Anzügen und mit Hüten, manche mit dandyhaftem Einschlag. Ein Turban lugt aus der Menge hervor. Unterschiedliche Hautfarben und Herkünfte. Juden, Muslime und Christen vereint. Sie posieren vor der Wilmersdorfer Moschee in Berlin, der ältesten erhaltenen Moschee Deutschlands. Es war dieses historische Bild, das Julius Matuschek elektrisierte, wie er sagt. Und so ist er unter anderem im Zentralinstitut Islamarchiv Deutschland auf die Suche nach weiteren Fotografien gegangen, die von muslimischem Leben in Deutschland erzählen. Und er ist fündig geworden.
Ich dachte immer, der Islam ist in Deutschland seit den Gastarbeitern. Aber diese Bilder haben gezeigt, dass der Islam schon viel länger hier ist, schon viel verwurzelter. Beziehungsweise bei den Recherchen hat man gesehen, dass das sogar noch viel weiter zurückreicht. Also beispielsweise zu den BeutetürkInnen, die schon während den Kreuzzügen hierher verschleppt wurden. Und diese Bilder zu sehen, hat so ein bisschen die Idee geprägt, dass man so eine Art visuellen Zugang zu Geschichte und Gegenwart auf den Islam in Deutschland erschaffen könnte. Also einfach in Bildern davon zu erzählen, wer oder was ist der Islam in Deutschland.
Ich halte diesen praktischen Zugang auch aus wissenschaftlicher Sicht für wichtig, weil man eben einen vorbehaltlosen Zugang wählt und damit auch mehr sehen kann, weil man die Perspektive öffnet.
Das sagt die Politik- und Religionswissenschaftlerin Raida Spieb. In ihr hat der Fotograf Julius Matuschek eine Verbündete für sein Projekt, die Homepage Moin und Salam, gefunden. Die Geschäftsführerin der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft der Goethe-Universität Frankfurt kommentiert die wiederentdeckten historischen Bilder und macht so aus wissenschaftlicher Sicht deutlich, dass der Islam und Deutschland schon vor der Gastarbeitergeneration in den 60er Jahren miteinander verbunden waren.
Es hat ein muslimisches Leben in Deutschland in signifikanter Weise gegeben und es haben sich Gemeinschaften formiert. Und es hat auch eine starke Interaktion gegeben zwischen Deutschen und Muslimen aus islamisch geprägten Gebieten.
Davon erzählt zum Beispiel eine stellenweise ausgeblichene Schwarz-Weiß-Fotografie von Kaiser Wilhelm II. Winkend und mit Pickelhaube fährt er in einer Kutsche durch die Pflastersteinstraßen von damals noch Konstantinopel. Ein Amtsbesuch beim Herrscher des Osmanischen Reichs, Sultan Mehmed V., im Jahr 1917. Ein kunstvoll bedruckter Reisebericht aus Persien aus dem 17. Jahrhundert zeugt vom Interesse deutscher Abenteurer an islamisch geprägten Regionen. Und ein Ölgemälde des deutschen Malers Julius Köckert stellt eine Szenerie aus dem 8. Jahrhundert dar. Schon damals pflegte etwa Karl der Große diplomatische Beziehungen zu MuslimInnen, die teils von kriegerischen Auseinandersetzungen überschattet wurden. In diesem ersten Kapitel zur Historie des Islams in Deutschland kommen aber auch Imame, Schriftsteller oder Wissenschaftlerinnen zu Wort. Heike Liebau vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin zum Beispiel. Sie erzählt vom sogenannten Halbmondlager, ein Propagandalager im Ersten Weltkrieg.
Das Halbmondlager in Wünsdorf war eins von zwei Lagern in Zossen und Wünsdorf, in denen während des Ersten Weltkrieges vorrangig muslimische Kriegsgefangene untergebracht waren. Die Gefangenen aus der russischen Armee waren im sogenannten Weinberglager in Zossen, die aus der englischen und französischen Armee im Halbmondlager Wünsdorf. Im Sommer 1915, genauer gesagt am 13. August 1915, wurde dann im Halbmondlager eine Moschee eröffnet. Warum hat man das gemacht? Was wollte die deutsche Seite damit erreichen? War das einfach nur eine nette Geste gegenüber den muslimischen Kriegsgefangenen? Oder was steckte dahinter?
Rückblende, so heißt dieses erste Kapitel auf Moin und Salam. Weitere 5 Kapitel sollen bis zum Ende des Jahres gestaffelt online gehen und behandeln unter anderem die Entstehungsgeschichte muslimischer Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg, muslimischen Feminismus oder die Jugendkultur. Parallel wird auch ein Instagram-Account bespielt, etwa mit fotografischen Tagebüchern und aktuellen Aufnahmen von Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Denn dem Islam in Deutschland ein persönliches Gesicht zu geben und ihm damit das Fremde zu nehmen, ist das dringliche Anliegen von Initiator Julius Matuschik.
Mir als Fotograf ist generell wichtig, dass die Vielfaltsgesellschaft, in der wir leben, unabhängig von Religion, Herkunft oder Inklusionsthemen, dass die sichtbarer wird. Weil da sind andere Länder wie jetzt zum Beispiel Großbritannien oder Kanada oder die Niederlande viel weiter. Und mir ist halt beim Thema Islam besonders aufgefallen, dass es da sehr stereotype Bildwelten gibt, die zum einen die muslimische Vielfalt, die wir hier in Deutschland haben, nicht abbilden, aber auch, ja, es fehlt einfach an Positivgeschichten.
Solche Positivgeschichten hat Julius Matuschik ausfindig gemacht, fotografisch dokumentiert und präsentiert sie bald auch auf Moin und Salam. Ab Sommer fungiert die Homepage nämlich zusätzlich als Bildarchiv für Wissenschaftlerinnen, Journalisten und weitere interessierte Menschen. Mehrere FotografInnen stellen dann ihre multiperspektivischen Aufnahmen zum Download zur Verfügung.
Andrea Schwietzer über die multimediale Online-Reportage Moin und Salam. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.